Liebe Erhard, liebe Gemeinde, liebe Gäste, dies ist meine erste Predigt zur Verabschiedung von Pastoren und ich würde mich freuen, wenn es auch meine letzte ist. Das hat nichts mit euch zu tun, sondern einfach mit der Frage der Zukunft. Und ich habe mich gefragt, was kann man denn in so einer Predigt predigen? Und es soll ja eine Predigt für euch sein, es soll aber auch eine Predigt für die Gemeinde sein und ein bisschen soll es vielleicht auch eine Predigt für die Familie werden. Und ich habe dann gedacht, ich halte eine Predigt für Mitarbeiter. Wir sind alle Mitarbeiter, ihr macht das hauptamtlich und verdient euer Geld damit. Und wir alle anderen machen das auch eben ehrenamtlich. Und das, was da drüber steht, ist von Katharina heute Morgen schon gesagt worden. Matthäus 28, 19 und 20, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin bei euch bis ans Ende der Zeit. Nun, das ist das Ende des Matthäusevangeliums, sozusagen das Letzte, was Jesus zu den Jüngern sagt, der Auftrag und jetzt raus. Das hat es aber davor ja auch schon gegeben. Es gibt ja eine Geschichte davor von Gott mit denen, die er beauftragt hat, sein Wort zu verkünden, beziehungsweise das zu sagen, was er dem Volk Israel mitteilen wollte. Und nach dieser Bibelstelle gibt es mittlerweile auch 2000 Jahre Geschichte, wie damit umgegangen worden ist. Und deswegen möchte ich heute versuchen, einfach vier Grundprinzipien für uns und für die Gemeinde noch einmal herauszuarbeiten, so wie wir sie in der Bibel finden, was die Arbeit angeht im Reich Gottes. Das erste ist Jona. Jona bekommt den Auftrag von Gott, geht zu Ninive und sagt ihnen, sie leben nicht nach meinen Geboten, wenn sich das nicht ändert, lasse ich die Stadt untergehen. Jona hat keine Lust, solch einen Auftrag weiterzugeben, weil es wurde im Altertum dann gerne auch schon mal der Überbringer schlechter Nachrichten gleich mit erledigt. Und er entzieht sich diesem Auftrag, meint, wenn er jetzt irgendwie mit dem Schiff irgendwo hinfährt, dann ist er weg. Als er auf dem Schiff ist, gibt's ein Riesenunwetter. Als die Mannschaft mitkriegt, dass das alles wegen Jona ist, schmeißen sie ihn über Bord. Und er wird dann von einem vorbeischwimmenden Wal verschluckt. Und dann sitzt er im Bauch des Wals. Und jetzt müssen wir natürlich mal unsere jungen Experten fragen in der Familie Erhard. Meint er, dass das geht? Meint er, dass so ein Wal einen ganzen Menschen verschluckt?
Ja.
Echt?
Nein, die brauchen viel mehr zu fressen.
Die brauchen noch mehr zu fressen. Aber das ist klar, aber die könnten ja auch ganz viele kleine Tiere fressen. Einen ganzen Menschen? Guck mal hier, meinst du, der kann sowas fressen? Bestimmt. Und hier so ein dickes Seerobbenross, meinst du, das passt da auch rein? Ja? Tut es. Weißt du warum? Weil der Wal eine Wahnsinnsschnauze hat. Guck mal hier, das ist...
Aber Blauwale essen nicht das, was du mir gerade gesagt hast.
Nee? Warum? Warum essen die das nicht? Denen schmeckt das nicht, ne? Denen schmeckt das nicht. Und deswegen, meinst du, die essen Elefanten auch?
Nein.
Warum nicht? Die treffen sich nicht. Die Elefanten schwimmen nämlich nicht im Meer. So, und jetzt hat er den gefressen und dann spuckt er den wieder aus. Nachdem der Jona sich im Magen überlegt hat, nee, das ist hier doch alles schlecht gelaufen. Ich gehe jetzt doch nach Ninive. Spuckt er den wieder aus? Geht das? Hast du schon mal eine Pizza so rund, wie sie war, wieder ausgespuckt? Nee, ne? Meinst du, geht? Geht. Guck mal hier. Weißt du, was das ist? Das ist ein Wal, der nicht jetzt so ein Seerobbenross da gerade fressen will, sondern der hatte das schon verschluckt und die schmecken denen nicht. Und deswegen spucken die wieder aus. Baff, die fressen nicht solche Seerobben. Und so hat er das mit dem Jona auch gemacht. Der hat den wieder ausgespuckt und Jona ist nach Ninive gegangen, hat die Botschaft überbracht und zu seinem Erstaunen sind die Bewohner von Ninive in sich gegangen und haben gesagt, wir haben es verstanden, wir werden das ändern, wir werden uns ändern und Gott hat die Stadt nicht platt gemacht. Bis dahin hören wir das meistens und wird das immer gern genommen. Was nicht so häufig dann gemacht wird, ist, wie es weitergeht, nämlich Jona 4, Vers 1 bis 3. Doch Jona wurde darüber sehr böse und zornig. Er beklagte sich beim Herrn, ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich ja fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. So mach nun meinem Leben ein Ende, Herr. Ich will lieber sterben als leben. Jona, der nach diesem Ereignis zu Gott sagt, hör mal, wenn ich mich nach reiflicher Überlegung und unter großen Schmerzen und Entbehrungen denn dann nun endlich entschlossen habe, deinen Willen zu tun, dann muss es aber auch so laufen, wie, naja, du das so mal gesagt hattest am Anfang. Und ich glaube, dies zeigt ein wichtiges Grundprinzip. Wir müssen in der Gemeindearbeit planen. Wir sollen nicht durch unsere Arbeit stolpern. Wir sollen uns Gedanken machen. Wir müssen planen, wir müssen versuchen, vorauszuschauen. Aber das Drehbuch dreht immer noch Gott. Der deutsche Volksmund hat das so etwas quadratisch, praktisch kondensiert und sagt, der Mensch denkt, Gott lenkt. Unser zweites Grundprinzip, sichtbar gemacht an Elia. Elia lebt zur Zeit des Königs Ahab. Der König Ahab hat mit Gott nichts am Hut, führt in seinem Reich, also in Israel, den Baalskult ein, also die Verehrung des Gottes Baal. Und das missfällt Gott und er beschließt eine Dürre ohne Ende, im wörtlichsten Sinne des Wortes, unlimited. Und irgendwann geht es dem Volk dann schlecht und dann wird's unruhig und dann werden sie weich. Und dann kommt es im wahrsten Sinne des Wortes zum Showdown. Dann kommt es zum direkten Vergleich der Götter. Wer kann für Regen sorgen? Wessen Opfer wird akzeptiert? Da werden zwei Altäre aufgebaut, Steine darüber, Mengen Holz, ein totes Rindvieh da drauf und dann legen die Baalspriester los. Und sie tanzen um diesen Altar und sie rufen den Gott Baal an und es tut sich nichts. Und Elia gießt noch richtig Feuer da rein, richtig Öl ins Feuer und sagt, ja, nun streckt euch mal ein bisschen an, ja, vielleicht seid ihr ein bisschen zu leise und euer Gott schläft noch oder ist gerade spazieren. Auf geht's, mehr, gebt mehr und die Bewegungen werden schneller, die Stimmen werden kreischender, es wird alles ekstatischer, sie fangen an, sich zu ritzen, es wird blutig und es passiert nichts. Und dann sagt Elia, so jetzt bin ich dran, gießt erstmal Wasser über das Rind, ordentlich drauf, mehr, macht es richtig nass, damit es sich nicht entzünden kann. In der Bibel steht, dass um den Altar ein Graben war, der dann richtig voll war mit Wasser Und dann hat Elia gebetet und es kam Feuer vom Himmel und verbrannte alles. Nicht nur das Rind, gleich den Altar mit und die Steine und das Wasser im Graben war verdunstet. Ein Riesenerfolg und dann betet er noch den Regen herbei. Und die Dürre ist beendet, das Volk Israel im wahrsten Sinne des Wortes gerettet, weil damit wieder die Basis war, gelegt war dafür, dass sie sich ernähren konnten. Elia, ein Volksheld im Dienste Gottes. Und am nächsten Tag sagt die Frau des Königs, wie konnte das passieren, dass dieser Baalskult da beschädigt worden ist? Ich glaube, wir müssen einfach Elia mal einen Kopf kürzer machen, dann ist der Spuk beendet. Und dann rennt Elia nur weg. Er rennt um sein Leben, rennt, bis er im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr kann. Er fällt unter irgendein Gebüsch in der Wüste, pennt 48 Stunden und rennt weiter. Rennt weiter ins Gebirge, irgendwo in eine Höhle und versteckt sich da. Elia, heute Volksheld und morgen Burnout. Und dann ist er in der Höhle und dann kommt Gott und stellt ihm so eine Frage, die wir für völlig deplatziert halten würden und wo wir sagen, was soll das denn? Und sagt, Elia, was tust du eigentlich hier? Und Elia hat erwartet, dass nachdem er jetzt so tief gestürzt ist, jetzt auch irgendein Hammer ihn erstmal wieder dazu bringen muss, dass er wieder weiterarbeiten kann. Eine Hammerkur oder ein Hammermedikament oder eine Hammertherapie. Und die Bibel macht das sehr plastisch. Sie sagt, da kam ein Erdbeben. Nichts passierte. Ein Sturm, ein Feuer. Und am Schluss war es dann ein Säuseln, wo Gott kam und sagt, Elia, du hier? Und er sagte, ja, wie? Ich habe deinen Willen getan und bin dabei fast verreckt. Und dann sagt Gott nur, okay, steh auf, geh morgen weiter, geh nach Damaskus. Eine aus heutiger Sicht einem schon fast brutal anmutende Situation, aber ich glaube, sie macht eins sehr klar, wen Gott beruft, den hat er auch befähigt. Nicht den befähigt er auch. Das klingt so wie im Augenblick habe ich es noch nicht, aber es wird wohl kommen oder so, aber ich spüre es noch gerade nicht. Nein, den hat er befähigt, seinen Dienst zu tun, jeden Tag. Und er muss nur aufstehen und ihn tun, auch wenn es zu erheblichen Schwankungen kommen kann, wenn ich das so sagen soll. Ich habe als junger Oberarzt erlebt, dass in unserem Herzkatheterlabor bei einer rein diagnostischen Untersuchung jemand gestorben ist. Und das war natürlich Aufregung und Bestürzung. Und woran konnte das liegen? War da irgendwas vermeidbar? Was ist da passiert? Und dann waren natürlich alle auch emotional betroffen. Und ja, dann stand der nächste Patient vor der Tür und die Frage war, was tun? Dem nächsten Patienten ist nicht geholfen, wenn diejenigen, die den Auftrag haben, ihn zu behandeln, dort mit Zittern und Zagen an den Tisch gehen und mit dem Kopf ganz woanders sind. Der nächste Patient erwartet, dass da Leute stehen, die ausgeschlafen sind, die wissen, was sie tun und in diesem Fall manuell in der Lage sind, das umzusetzen. Und das hat mir damals sehr geholfen in dieser Situation. Klar, der die andere Untersuchung gemacht hat, der war erstmal raus. Aber dass man im Grunde zunächst einmal den Auftrag, den man hat, ganz unaufgeregt erfüllt. Jeden Tag, egal welche Schwankungen da auch sich ergeben. Und mit 30 Jahren Abstand kann ich das natürlich heute auch locker erzählen. Es war sicherlich nicht so glatt, wie sich das jetzt verbal anhört. Aber das ist Arbeit im Reich Gottes. Das dritte Prinzip ist der Säemann. Ich bin darauf hingewiesen worden, den Ausdruck gibt's nicht mehr. Kann gut sein, das gibt's auch nicht mehr, dass einer hier so per Hand übers Feld geht und aussät. Das wird heute alles maschinell gemacht. Nun, warum erwähne ich den Säemann? Das dazugehörige Gleichnis heißt, er erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf, aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60, ja 100-mal so viel, wie er gesät hatte. Henry Ford wird zugeschrieben, dass er gesagt hat, ich weiß, dass 50% der Ausgaben für Werbung, die ich tätige, rausgeschmissen Geld ist. Ich habe nur noch nicht rausgefunden, welche. Und das ist unser Auftrag beim Säen. Warum war seine Werbung zu Teilen rausgeschmissen Geld? Weil er alle erreichen will. Am liebsten wollte er sicherlich, dass jeder Ford kauft. Und das geht nicht. Wir wollen auch alle erreichen. Wir sollen alle erreichen. Und das wird immer wieder dazu führen, dass wir den Samen dann eben auch an Stellen platzieren, wo er nicht aufgeht. Trotzdem, der Säemann, obwohl der das ja weiß, der ist ja erfahren. Der macht das jedes Jahr neu und er macht das jedes Jahr auf die gleiche Weise. Und es wird jedes Jahr wieder irgendwas an Stellen fallen, wo letztlich dann kein Getreide richtig wächst. Diese Gleichmut, wenn ich das so sagen soll, im Vollzug von Gottes Willen ist sicherlich auch etwas, was wir einfach brauchen. Denn eins ist auch klar, es geht überhaupt nichts auf, wenn nicht gesät wird. Es gibt keine Alternative dazu. Und die Frage, wie wir heute Leute erreichen, ist 2000 Jahre nach dieser Bibelstelle ja virulent. Wir haben 2000 Jahre Geschichte hinter uns. Und die Frage ist, gehen wir eigentlich noch raus? Wollen wir eigentlich überhaupt noch jeden erreichen? Oder sagen wir, wir sind hier und es kann gerne jeder hier reinkommen. Aber nicht wir versuchen, zu jedem hinzugehen. Das ist etwas, was sicher auch gerade im digitalen Zeitalter nochmal ganz neu durchdacht werden muss, welche Möglichkeiten es gibt. Ich habe das schon mal gesagt, ich kriege jeden Tag x E-Mails, die mich bewegen möchten, dass ich in Bitcoin investiere. Ich kriege keine einzige E-Mail, die irgendwie auf christliche Inhalte hinweist. Ja, und wenn sie im Spam-Ordner landen, was soll's? Wir wissen nicht und es steht auch nicht in unserer Macht zu entscheiden, was beim Einzelnen den Trigger bietet und den Trigger ausmacht, dass er sich mit Gott befasst und dass er Christ wird. So, wir fassen nochmal unsere drei Punkte zusammen. Wen Gott beruft, den hat er auch befähigt. Und bevor nicht gesät worden ist, tut sich nichts. Wir müssen sehen Und am Ende ist es aber schon so, der Mensch denkt und Gott lenkt. So, und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, ja wie, Verabschiedung des Pastors und kommt nichts mit Hirte und so. Doch, kommt jetzt, dies ist praktisch das, wo wir nach außen gehen. Und wenn es um Hirte geht, dann geht es um innen. Um diejenigen, die bereits Christen sind. Der Hirte, der Kümmerer. Und so stellen wir uns das vor, dass er den Überblick hat, dass er die besonders Schwachen hegt und sie besondere Aufmerksamkeit bekommen und das Ganze im milden Abendlicht. Ist aber Unsinn. Steht so in der Bibel nicht drin. In der Bibel steht, Matthäus 18, 12 bis 14, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und eins läuft weg und verirrt sich, was wird er wohl tun? Wird er nicht die 99 anderen stehen lassen und in die Berge gehen, um das verirrte Schaf zu suchen? Und wenn er es findet, wird er sich ganz sicher mehr darüber freuen, als über die 99, die nicht fortgelaufen sind. Genauso ist es nicht der Wille meines Vaters, dass auch nur eines von diesen Kindern verloren geht. Ja, das muss man sich doch mal vorstellen. Ich wäre hier heute Morgen nicht erschienen, ihr wärt alle da und die Begründung wäre, ich hätte einen seelsorgerlichen Notfall. Demokratie gilt bei uns, wenn es darum geht, dass wir im deutschen Rechtssystem rechtswirksame Entscheidungen treffen müssen. Mit Gemeinde hat das nichts zu tun. Die Gemeinde kennt nur die Kundenorientierung. Ich habe es in Anführungszeichen gesetzt, weil das bei uns ein bisschen ungewöhnlicher Begriff ist. Aber es geht nur um diejenigen, die Gefahr laufen, nicht mehr dabei zu sein. Die anderen sind schon dabei. Und das ist sicherlich auch eine wichtige Funktion jeder Mitarbeit, gerade auch der Hauptamtlichen, zu sehen, wo ist im Augenblick wirklich Investment nötig, wo muss etwas passieren, wo muss man besonders reingehen, in welche Situationen und wo läuft es einfach so. Und vielleicht müssen wir dabei lernen, dass die sonntägliche Predigt nicht das Primat ist, was über allem steht, sondern dass wir uns eher um andere kümmern. Und auch hier sehe ich gerade mit den Erfahrungen von Corona im Rücken etwas, wo wir noch sehr viel stärker als Gemeinde auch digitale Kommunikation zum Teil der Gemeindearbeit machen sollten, zum Beispiel. Das soll aber nur ein Teilaspekt sein. Also als ich diese vier Bilder dann vor mir stehen hatte, dachte ich, relativ hartes Brot. Aber wir haben es ja schon gehört, am Schluss unseres Textes heute steht, ich versichere euch, ich bin immer bei euch, bis ans Ende der Zeit. Und das wird wahrscheinlich über unsere Zeit und eure Lebensarbeitszeit noch hinausgehen. Amen.